Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Darf die das? Fragt Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darf eine Autorin, die 1992 in Ludwigsburg zur Welt kam, also tief im Westen sozialisiert wurde, einen Roman schreiben, der in den 70er Jahren in Dresden spielt? Einen Roman, der von Stasi-Verfolgung, DDR-Schulspeisung, Fluchtgedanken, Verrat und junger Liebe erzählt? Solche Fragen, so Kegel, beschäftigten derzeit den deutschen Literaturbetrieb. Anlass zum einen: der Debütroman Gittersee, erschienen bei Fischer, geschrieben von Charlotte Gneuss. Anlass zum zweiten: eine, Zitat, Mängelliste, die der prominente ostdeutsche Schriftsteller Ingo Schulze nach der Lektüre von Gittersee zusammenstellte, für Verlagszwecke. Die Liste beschreibt Dinge, die im Roman auftauchen, die es aber in der DDR nicht gab. Plastiktüten hießen Plastetüten und Schulhausmeister verkauften in der Pause keine Brötchen, weil sie sonst Kleinunternehmer gewesen wären. Die Beanstandungen, meint Sandra Kegel in der FAZ, haben nicht die Qualität, den Roman zu beschädigen, sie werfen vielmehr die Frage auf, ob sie überhaupt den Goldstandard eines Romans treffen. Ob also die Frage, war das damals in der DDR nun genau so oder war es das nicht, die richtige ist, um die Qualität von Literatur zu beurteilen. Was die FAZ Schulze aber vorwirft, ist, dass die Mängelliste 5 Tage vor der Bekanntgabe der Shortlist für den Deutschen Buchpreis in die Hände der Jury gelangte. Warum und mit welcher Absicht, erfahren wir nicht. Bleiben wir beim Osten. Frauen in Landschaften heißt der neue Dokumentarfilm von Sabine Michel, der dieser Tage in die Kinos kommt und von Cornelius Pollmer in der Süddeutschen Zeitung nahezu zärtlich besprochen wird. Der Film stellt 4 ostdeutsche Politikerinnen vor: Anke Domscheit-Berg von den Linken, Manuela Schwesig, SPD, Yvonne Mackwas, CDU und Frauke Petri, ehemals AfD. Michel erzähle gewohnt zurückhaltend, schreibt Pollmer, und zeige lieber, statt dauernd zu urteilen. So leise der Film beginne, so unbedingt verdiene er jegliche Beachtung. Währenddessen resoniert der Berliner Tagesspiegel über die Zulässigkeit des Auftritts von Anneli Trepko in der Staatsoper Unter den Linden. Und die Welt ruft mit Dirk Schümer, der AfD, speziell Alice Weidel, hinterher: Wer nicht begreift, dass Deutschland durch die Niederlage von Hitler und seinen Anhängern überhaupt erst seine Existenzberechtigung zurückerhielt, sollte offenlegen, wie man sich ein Deutschland ohne den nationalsozialistischen Kollaps vorzustellen hätte. Der 8. Mai 1945 sei für alle Zeit ein deutscher Feiertag, weil, in den Worten Thomas Manns und Willy Brandts, die alliierten Sieger nichts zerstören konnten, was Hitler nicht vorher schon restlos kaputt gemacht hatte. An ein anderes Datum erinnern Süddeutsche und Taz: die Ermordung der Iranerin Jina Mahsa Amini vor knapp einem Jahr. Kurz vor dem Jahrestag habe die Islamische Republik eine neue Offensive gegen Frauen und Feministinnen begonnen, schreibt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour in der SZ. Neue drakonische Strafen treffen renitente Frauen ebenso wie die wachsende Schar ihrer männlichen Unterstützer. Viral, schreibt Amirpour, ging etwa das Video des Beach-Soccer-Spielers Said Piramun, der die Handbewegungen des Haareabschneidens machte, nachdem er ein Tor geschossen hatte. Wo aber kommt diese rituelle Geste her? Sie reiche, so Amirpour, zurück in die vorislamische Zeit und tauche schon im persischen Nationalepos, dem Königsbuch des Firdausi, auf, entstanden um 1000 nach Christus. Aus Wut und Trauer über den ungerechten Tod ihres Mannes schneidet sich die schöne Farangis die Haare ab und legt sie auf dessen Grab. Eine Parallele zu biblischen Texten zitiert Amirpour ebenfalls. Sie handelt von König Samson, der aus allen Schlachten gegen die Philister als Sieger hervorgeht, weil seinen Haaren magische Kräfte innewohnen. Um ihm diese Macht zu nehmen, wird er von seinen Gegnern geschoren. Doch Haare wachsen nach, und mit ihnen kommt die Macht zurück.